Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. 0% Gonzo-Journalismus, wie ein Lokalblock versuchte, Schlagzeilen zu machen.
95% Radiohörer, wie die Deutschen ungebremst einschalten.
0% Zukunft, wie Futurologe Ben Hammersley die Zukunft des Radios sieht.
Aber warum es doch auf den Radio Days Europe 100% Zuversicht gab.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Ulrich Wilhelm, dem Intendanten des Bayerischen Rundfunks und dem aktuellen ARD-Vorsitzenden. Er möchte eine deutsche Alternative zu sozialen Netzwerken wie Facebook oder YouTube schaffen. Eine Super-Mediathek sozusagen. Und zwar als gemeinsame Plattform der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und der privaten Verlagshäuser. Zu seiner Super-Idee sagte Wilhelm Anfang der Woche gegenüber unseren Kollegen des Deutschlandfunks, Zitat, es ist eine Idee, die darauf angelegt ist, mit den Verlagen auszuloten, ob es da Gemeinsamkeiten gibt. Also ich würde nicht sagen, so muss es sein, lieber Matthias Döpfner, sondern die Frage wäre eher an ihn und viele andere Köpfe, könnte das ein Feld sein, über das wir gemeinsam nachdenken sollten?
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich sag's mal kurz und knapp, frei nach Superverlegerpräsident Matthias Döpfner. Super Mediathek finde ich super.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das faktenbasierte Medienmagazin.
Wir starten in die dieswöchige Ausgabe von unserem Medienmagazin mit dem Begriff der Woche, Gonzo-Journalismus. Mhm. Hattest du vor dem Wochenende schon mal Kontakt damit, Herr Pähler?
Das Einzige, was ich kannte, was Gonzo hieß, war diese Muppet-Figur. Ich bin ehrlich, die hieß, glaube ich, auch so. Also nein, ich muss tatsächlich leider passen. Bis vor wenigen Tagen hatte ich es noch nie gehört.
Die Puppe hat, glaube ich, nichts mit Journalismus zu tun. Am Wochenende sorgten die Betreiber des Rhein-Neckar-Blogs für Schlagzeilen, als sie über einen Terroranschlag in Mannheim berichteten.
Das hat viele, viele Menschen erschrocken, wie auch die vielen Reaktionen im Netz zeigten. Ich zitiere mal die Überschrift. Massiver Terroranschlag in Mannheim. Und der Vorspann dazu, der las sich wie folgt. In Mannheim kam es aktuell zum bisher größten Terroranschlag in Westeuropa. Offiziell wurden bislang 136 Tote gezählt. 237 Personen sind verletzt, zum Teil lebensgefährlich. Rund 50 Angreifer haben mit Macheten und anderen Messern verschiedene Feste in der Stadt gestürmt. Sie griffen gleichzeitig in Zweiertrupps an 25 Stellen an und sorgten für ein Blutbad apokalyptischen Ausmaßes. Zitat Ende.
Tja, das Problem, es gab diesen Zwischenfall überhaupt nicht. Darauf aufmerksam wurde ich persönlich durch einen Tweet von den Behörden, die haben vor diesem Fake, ja, fast gewarnt, würde ich fast sagen, ja, damit man dem nicht auf den Leim gibt.
Der Kopf hinter dem Rhein-Neckar-Blog, der spricht aber nicht von Fake News, sondern der sagt, das ist Gonzo-Journalismus gewesen. Und er wollte damit auf ein Problem aufmerksam machen.
Also was ich weiß, dass Gonzo-Journalismus so ein bisschen mit der Annahme zu tun hat, dass es keinen objektiven Journalismus geben kann. Aber so richtig weiß ich es auch nicht, Herr Pähler.
Ja, ich wusste das auch nicht, habe ich ja gerade schon gesagt. Deswegen habe ich mal nachgeschaut und zwar beim gonzomagazine.com. Da habe ich eine Definition gefunden.
Die müssen das ja wissen, ne?
Ich denke schon, ja. Ich zitiere mal gerade kurz ein Stück daraus. Und zwar heißt es dort, Gonzo-Journalismus ist, nimmt man journalistische Kriterien wie Relevanz, Aktualität oder Fakten als Leitfaden, im weitesten Sinne eine Literatur. Es ist eine Literaturform, die sich an der Berichterstattung als Stilmittel orientieren kann, aber auf die Kriterien des Journalismus, wie trockene Berichterstattung, Relevanz, Aktualität und so weiter, nicht den größten Wert legt. Im Vordergrund stehen hier die Unterhaltung, das Mitteilen von Eindrücken, der Autor als Erzähler und Protagonist zugleich. Der Autor ist das Wichtigste, denn er steht im Mittelpunkt des subjektiven Journalismus. Dieser wirft sich mit Haut und Haaren in ein Thema und wird beobachtender Teil einer entsprechenden Szene. Die Objektivität, die gerät in den Hintergrund. Vielmehr geht es darum, durch eine subjektive Wahrnehmung über Ereignisse zu berichten, wie sie hätten sein können. Gute Fiktion kann oft mehr Wahres vermitteln als bloßes objektives Beobachten und Berichten.
Tja, war das im Rhein-Neckar-Blog Gonzo-Journalismus, wie von einigen behauptet? Caroline Schmüser hat es für das Korrektiv-Blog echt jetzt mal überprüft und den Faktencheck gemacht. Ihr Urteil hat sie gefällt und darüber reden wir jetzt live mit ihr bei Deutschlandfunk Nova. Guten Abend, Caroline.
Guten Abend.
Ja, was sind denn die Merkmale von Gonzo-Journalismus? Was macht diese Form des Journalismus aus, wie du das überprüft hast?
Ja, das hast du ja im Prinzip schon sehr gut und auch sehr ausführlich gesagt. Also der Hintergrundgedanke von Gonzo-Journalismus ist eben, ja, dass Journalismus eigentlich nie objektiv sein kann. Und das heißt, dass dabei dann eben das Erleben des Journalisten im Vordergrund steht, es wird subjektiv berichtet und dabei können eben die Grenze zwischen realem und fiktiven verschwimmen. Genau, das ist so die Grundsache.
Jetzt kommt es ja beim Gonzo-Journalismus aber auch darauf an, wann quasi der Nutzer eigentlich darüber aufgeklärt wird, dass es Gonzo-Journalismus ist. Wie war das jetzt beim Rhein-Neckar-Blog und wie war es vielleicht auch bei vermeintlichen Vorbildern?
Also beim Rhein-Neckar-Blog speziell war es eben so, dass die Aufklärung, dass es sich eben um einen fiktiven Text handelt, hinter einer Paywall kam. Das heißt, es wurde erst am Ende des Artikels darüber aufgeklärt und dieses Ende des Artikels stand eben hinter einer Paywall. Das heißt, auf den ersten Blick und für den Nutzer, der eben nicht bezahlt für den Journalismus des Rhein-Neckar-Blogs, der wurde eben nicht darüber aufgeklärt, dass es sich um einen fiktiven Beitrag handelt. Und als Vorbild wurde da ja eben zum einen eben dieser Gonzo-Journalismus genannt und unter anderem auch das Hörspiel Der Krieg der Welten. Das ist ein recht bekanntes Hörspiel, das wurde 1938 in einem US-Radiosender ausgestrahlt. Und da ist aber halt der große Unterschied zu dem Artikel des Rhein-Neckar-Blogs, dass da eben eine Einleitung vorausging, die ganz klar gesagt hat, so jetzt, was das hier jetzt folgt, handelt sich eben um Fiktion und soll nicht ernst genommen werden. Und das war eben im Rhein-Neckar-Blog jedenfalls zu Anfang nicht der Fall.
Es gab ja auch dann echt eine große Debatte und da war es ja auch interessant, wie das Rhein-Neckar-Blog reagiert hat. Das hast du dir für deinen Faktencheck auch angeschaut. Was ist dir da aufgefallen?
Ja, was mir aufgefallen ist, also der Grund, warum ich das Thema bearbeiten wollte, war eben, dass ich es doch recht unprofessionell fand, wie auf die Kritik reagiert wurde. Das heißt, die Leser wurden dann eben dafür beschuldigt, dass sie keine Medienkompetenz besäßen, da sie nicht erkannt haben, dass eben bestimmte Details im Text nicht wahr waren. Also es wurden zum Beispiel Ortsnamen vertauscht, aus dem Paradeplatz in Mannheim wurde der Paradiesplatz und so weiter. Ja, wie gesagt, das halte ich eben für unprofessionell, weil im Endeffekt denke ich, dass der Schreiber des Artikels dafür zuständig ist, dass auch die Message irgendwie ankommt.
Jetzt sagt ja der Gründer des Rhein-Neckar-Blogs, wir haben von dir schon ein paar Zweifel gerade gehört, er sagt aber, es ist Gonzo-Journalismus gewesen. Wenn du nochmal wirklich jetzt hart den Faktencheck anlegst, wie fällt dein Urteil da aus?
Ja, negativ. Also es ist kein Gonzo-Journalismus. Ich habe das auch in dem Text, habe ich das Reverse-Gonzo-Journalismus genannt. Also wir haben ja schon beide gesagt, es geht beim Gonzo-Journalismus eben darum, dass an sich reale Ereignisse, die an sich so stattgefunden haben, aus einer subjektiven Sichtweise des Journalisten berichtet werden. Und beim Rhein-Neckar-Blog war es eben so, dass im Artikel der Eindruck entstand, dass es sich um eine seriöse Nachrichtenmeldung eben handelt. Und das heißt, es hat eigentlich eher objektiv geklungen, war aber eben komplett erfunden. Und das ist ja dann im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was Gonzo-Journalismus eigentlich erreichen möchte. Oder was eigentlich die Definition vom Gonzo-Journalismus ist.
Wie bewertest du denn diese ganze Aktion, die da vor einigen Tagen stattgefunden hat?
Also die Aktion selber, also das Hochladen des Artikels, ohne eben direkt auf den fiktiven Charakter des Artikels aufmerksam zu machen, halte ich deswegen für problematisch, weil man eben ganz bewusst mit Ängsten der Bevölkerung spielt. Das ist ein sehr sensibles Thema. Und ich finde, auch wenn es vielleicht nicht die Absicht des Herausgebers war, schürt es eben weiter Vorurteile und macht Stimmung. Und das ist meiner Meinung nach nicht dazu geeignet, eine konstruktive Debatte irgendwie zu entfachen und auch nicht dazu geeignet, das Vertrauen in den Journalismus zu stärken. Das ist so die eine Sache. Ja, genau, das war es eigentlich schon. Also das ist so meine Meinung dazu, ja.
Glaubst du, dass man heute überhaupt noch Gonzo-Journalismus richtig machen kann? Du hast ja gerade schon angedeutet, dass es natürlich auch, der Journalismus ein Vertrauensproblem in Teilen hat. Da ist natürlich auch die Frage, ob das überhaupt heute noch eine angemessene Form ist. Aufgekommen war es ja in den 70er, 80ern.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich finde den Grundgedanken davon eigentlich nicht schlecht, weil auch ich der Meinung bin, dass Journalismus ja natürlich nie komplett objektiv sein kann. Es steht ja immer eine Person hinter dem Artikel, die eine bestimmte Meinung zu einer Sache hat und die kann man auch nicht verstecken. Aber es sollte eben einfach klar gemacht werden und es sollte auch ganz sichtlich sein, dass es eben sich um einen fiktiven Charakter handelt, also eine Erzählform haben, die darauf hinweist und eben nicht so geschrieben sein, als würde sich es jetzt um eine Nachrichtenmeldung handeln. Und ansonsten finde ich das eigentlich eine ganz schöne Form des Journalismus.
Nur hier ist es anscheinend nicht mal aufgegangen. Caroline Schmüser hat die Geschichte für das Blog echt jetzt beim Korrektiv recherchiert.
Und den Link zu ihrem Text, den findet ihr über deutschlandfunknova.de, wenn ihr auf den Text zu dieser Ausgabe von Eine Stunde Was mit Medien geht.
Caroline, danke für das Gespräch.
Gerne.
Was mit Medien, das akustische Medienmagazin
hier bei Deutschlandfunk Nova. Deutschland ist nach wie vor Radioland. Das zeigen die neuen halbjährlichen Radioeinschaltquoten, die in dieser Woche veröffentlicht wurden. Fast jeder Deutsche hört Radio oder genau genommen 95% haben in den letzten 4 Wochen mindestens einmal eingeschaltet. Was ich da ganz interessant fand, so der klassische Radioempfang via UKW ist leicht rückläufig. Kann ich verstehen, uns gibt es ja auch nur digital, dass man da auch eher mal aufs Internet ausgleicht. Das meldet auf jeden Fall die Radiozentrale. Das ist ein Zusammenschluss privater und öffentlich-rechtlicher Sender.
Um der Digitalisierung auch Rechnung zu tragen, da ist diese Quotenerhebung jetzt auch in die MA Audio umbenannt worden, was auch aktuelle Zahlen zeigen. Also zum Erfolg von Audio tragen nämlich auch die neuen smarten Lautsprecher Alexa und Co. bei. Schon heute haben 56% der Deutschen schon einmal einen Sprachassistenten genutzt.
Das hätte ich nicht gedacht. Das ist schon wirklich jeder zweite Deutsche schon mal gesagt, so Alexa.
Das ist viel, ja.
Warte mal, Alexa, aktiviere Deutschlandfunk Nova. Ich weiß nicht, ob wir einen Skill haben. Dann.
Aber ich glaube tatsächlich, da zählen wahrscheinlich auch die Sprachassistenten rein, die du so in deinem Smartphone sowieso hast. Die seit so ein paar Jahren, so Siri, die seit so ein paar Jahren ein bisschen rumstottert.
Okay,
das würde
Google.
Ich schon, also genau. Okay, Google, danke Siri.
Okay, oder sag ja. Ich, okay, Herr Pell, meiner heißt ja Barbara, ja? Ich habe so einen Sprachassistenten, der heißt Barbara, aber Herr Peller. Lass uns mal auf die ersten Plätze jetzt wirklich der Radioeinschaltquoten schauen,
ja,
wer so dabei
gerne.
Ist. Die ersten Top 5 Radiosender. Als erstes ist das eigentlich so ein Netzwerk. Radio NRW, also die NRW-Lokalradios mit 1,6 Millionen Hörern insgesamt, die haben um 1,6% zugelegt.
Auf Platz 2 Bayern 1 mit 1,1 Millionen Hörern. Und die haben auch zugelegt, sogar ein bisschen mehr, plus 2,1%.
Auf Platz 3 ist Antenne Bayern mit 1 Million Hörer, minus 4,2%.
Platz 4, WDR 2 mit 990.000 Hörern. Die haben ein bisschen verloren, minus 2,9% auch.
SWR 3 auf Platz 5 mit 965.000 Hörern, minus 4,3%. Das ist so, muss ich mal schon sagen, das sind schon Zahlen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ordentliche Zahlen, kann man schon sagen. Also, ob man jetzt ein bisschen mal verloren oder gewonnen hat, aber das sind schon, wenn man so die absoluten Zahlen sieht, finde ich das schon beeindruckend. Auch wenn es... Das muss man auch sagen, doch immer wieder natürlich auch Kritik ja an den Radioquoten gibt, ne? Denn das Ganze, das basiert ja auf Telefonumfragen. Also es werden Erinnerungen abgefragt quasi an die Mediennutzer und bei ungefähr 70.000 Teilnehmern.
Ja, also wenn man dich jetzt anrufen würde, Herr Pähler, und dann fragst du, was hast du gestern Morgen, welche Radio, was lief in deinem Radiowecker, dann sagst du?
Dann sag in meinem Radiowecker?
Ja.
Nee, ich muss es auf mein Auto, in meinem Radiowecker lief nichts.
Okay.
In meinem Autoradio lief,
falsche
egal.
Antwort, Herr Pähler. Falsche Antwort, Herr Pähler.
Okay.
Okay, aber also Radio hören, sehen wir in den Zahlen, ist mega präsent. Aber was ich spannend fand, vor ein paar Tagen fühlten sich viele Radiomacher aus ganz Europa ganz schön gepiesackt oder provoziert. Und zwar vom Zukunftsforscher Ben Hammersley. Er hat nämlich auf den Radio Days Europe, die in Wien stattgefunden haben, den Tod des Radios ausgerufen. Der ist eigentlich Technikreporter, hat bei der Wired in Großbritannien, dadurch ist er bekannter geworden. Und mit seinen Thesen über den Wandel des Hörens hat er so die Radiomacher-Szene in Europa in zwei Lager gespalten. Nämlich die einen, die waren begeistert, die anderen erbost. Warum? Unsere Reporterin Inge Seibel war dabei und berichtet uns heute Abend. Guten Abend, Inge.
Schönen guten Abend aus Hamburg nach Köln, natürlich aus der schönsten Stadt Deutschlands.
Schalt die weg.
Unter den ersten Top 5 war aber jetzt kein Hamburger Radiosender, müssen wir mal dazu sagen.
Dazu ganz kurz.
Oder gehören die jetzt schon zu Radio NRW? Man weiß es nicht.
Emma Audio, da gibt es auch noch einiges zu sagen. Ne? Das ist ein ganz schneller Zahlensalat. Mal gucken, wer da überhaupt noch durchblickt. Aber das ist ein anderes Thema.
Auf jeden Fall wissen wir, es wird viel gehört und auch wie die Zukunft des Hörens
absolut
aussieht. Darum ging es bei dir auf den Radio Days Europe. Was hat Ben Hammersley denn genau gesagt?
Habt ihr eigentlich vorher schon mal von Ben Hammersley gehört gehabt?
Ja.
Wunderbar. So als Tech-Journalist hauptsächlich.
Genau.
Also viele kannten ihn gar nicht. Er wurde dort angekündigt eben als Futurologe, der uns erzählen sollte, wie man denn nun in 10 Jahren Radio hören wird. Und er kam auf die Bühne. Das war schon eine imposante Erscheinung. Also Schnurrbart, ganz auffällige Tätowierung. Ich nehme an, so Anfang 40. Ziemlicher Hipster. Und er hat sehr viel erzählt. Er lebt also in Los Angeles. Seine Frau, die arbeitet auch für die BBC aus Los Angeles. Und er hat uns Fotos gezeigt von seiner Familie, von seinen Kindern und wie die alle so heute konsumieren. Also seine Kinder, die wischen natürlich auch auf dem Fernseher rum. Und seine jüngsten Kinder, die hören viel Alexa, und dann hat er uns erzählt, wenn die nun im Auto sitzen und ein lineares Audioprogramm hören müssen, dann kriegt sein 3-jähriges Kind hinten fast schon Verzweiflungsschreie nach dem Motto Alexa skip, Alexa skip, also weiter, und das macht es nicht. Und daraus, Und daraus unter anderem zog er jetzt praktisch den Schluss, wisst ihr was, Leute, Radio in seiner linearen Form ist tot, also Radio is dead, sagte er, but audio is doch enough. Und das fanden jetzt einige spannend, wie er das gemacht hat, vor allen Dingen würde ich mal sagen, so Leute, jüngere Leute, Leute auch aus dem Bereich, die eben in dem Ausstellungsbereich uns neue digitale Helfer anbieten wollen. Es gab aber auch einige, die waren gar nicht amüsiert.
So, was haben die gesagt? Was hat sie daran gestört?
Ja, die haben gesagt, also ich bin jetzt hier auf einem Radiokongress und da sagt einer mir, Radio ist tot, was soll ich dann eigentlich noch auf dem Radiokongress?
Ja, das ist aber auch eine, also ich meine, man lädt sich doch nicht nur Gäste ein, die sagen, hört mal zu, liebe Leute, es ist total toll, wie ihr das macht, macht das bitte die nächsten 50 Jahre weiter so.
Das war natürlich, ja, da hast du voll recht.
Das klingt nach Nordkorea, wenn ich das so sagen
darf. Es wurde viel gelobt auch auf dem Radiokongress, aber einer, der sich jetzt besonders, der sich etwas amüsiert dagegen ausgesprochen hat, der wird auch selbst Futurologe genannt, das ist James Cridland. Von dem habt ihr bestimmt auch schon mal gehört.
Der forscht aber in einer anderen Future.
Der spricht viel auf Radiokongressen, der hat eigene Podnews, der macht viel mit Podcasts. Und der hat also jetzt seine Meinung zu dem, was der Futurologe da gesagt hat, mal ganz deutlich ausgedrückt. Wir haben da auch einen O-Ton dabei.
Well, let me answer that in two ways. In 1896, there was a very eminent scientist in the UK called Lord Kelvin, and he was clearly a man who knew the future. He'd invented a lot of things. He'd invented the ship's compass, and he'd invented, he'd looked at temperatures and understood what absolute zero was and all this kind of stuff. And somebody went to Lord Kelvin and they said, Lord Kelvin, tell us about radio. Tell us about where radio's going. And he said, oh, radio has no future, he said. That was, over 100 years ago. And I'm still waiting for radio's death. It was supposed to happen when the TV came. It never did. It was supposed to happen when the Walkman came or the iPod. And radio is stronger in most countries than it has ever been. So when a technology journalist comes to you and says that radio is dead, what he's basically saying is, I don't understand radio and I don't understand why it's so popular and so successful.
Aber ich muss aber auch sagen, ich glaube, das Spannende ist ja dann auch, was so eine provokante These dann für eine Diskussion auslöst. Was hat es denn dann für eine Diskussion unter den Radioprofis gegeben?
Es hat die Diskussion sicherlich gegeben, inwieweit man weiterhin lineares Radio in dieser Art und Weise ausstrahlen kann oder wer das sein wird. Also einige waren sich sicher, lineares Radio wird es weiterhin geben, aber ob es jetzt vielleicht Deutschlandradio sein wird oder vielleicht T-Online, der das in Zukunft dann anbietet, da ist man sich nicht ganz sicher. Was wiederum auch in der Radiobranche so ein bisschen das Gefühl auslöste, Mensch Leute, wir müssen jetzt mehr zusammenhalten als Branche. Insoweit war das eigentlich ganz gut. Und selbst James Cridland, der ja hier so einen kleinen Seitenhieb noch auf den Technikjournalisten gegeben hat, nach dem Motto, was versteht er von Zukunft, der meinte auch, man hat bisher natürlich sehr viel versucht, in der Radiobranche Live-Radio nicht zu stören und die digitalen Teams, die jetzt Neues entwickeln, immer wieder praktisch auf das Live-Radio, auf das lineare Radio gedrückt. Man muss sich jetzt schon ein bisschen mehr um die neuen Formen kümmern und das wäre vielleicht ein ganz guter Aufruf von Ben Hammersley, dass man hier vielleicht nochmal drüber nachdenkt.
Jetzt bist du ja seit vielen Jahren auch unterwegs und beobachtest die Radioszene. Du bist quasi auch sowas wie unsere Haus- und Hoffuturologin, wenn man das so sagen darf, Inge. Wie ist denn deine Meinung, wenn du jetzt mal dein persönliches Fazit nach dieser ganzen kontroversen Diskussion ziehst?
Also ich würde auf alle Fälle sagen, diese neuen, wir werden ja nachher nochmal drüber sprechen, diese ganzen Smart Speaker und so, die werden sicherlich etwas auslösen, wo wir jetzt sehr, sehr gut aufpassen müssen. Und diese Entwicklung soll schneller vorangehen, als sie jemals auch mit dem iPhone, das vor 10 Jahren ja erst auf den Markt kam. Ich glaube aber auf der anderen Seite, Leute werden weiterhin wollen, dass man ihnen auch ein Programm präsentiert. Also es gibt noch immer Leute, die sagen, ich möchte mich einfach zurücklehnen, ich möchte zuhören. Aber beide Dinge haben ihre Berechtigung und ich denke, beide Dinge werden parallel nebeneinander laufen. Ich glaube nicht, dass Radio tot ist, so schnell nicht.
Was mit Medien, das europäische Medienmagazin.
Ich glaube, ich habe da ganz leise im Hintergrund gerade gehört. Skip Alexa, und deswegen machen wir jetzt auch direkt weiter mit Inge Seibel. Die ist nämlich weiter bei uns. Unsere ausgewiesene Radioexpertin war für uns auf den Radio Days Europe in Wien und blickt mit uns quasi auf die heiß diskutierten Themen und die Zukunftsthemen, die unsere gemeinsame Branche bewegen, ne?
Wir haben ja auch schon, wenn wir jetzt mal auf deinen ersten Hinhörer schauen, Inge, schon so in letzter Zeit öfter mal wieder diskutiert, dass so ein bisschen so die Smartphone-Ära so langsam anfängt zu dämmern. Will heißen, dass die technischen Entwicklungen in anderen Bereichen außerhalb des Smartphones stattfinden. Dass zum Beispiel bei technischen Geräten, die kein Display mehr haben, sondern die anders funktionieren. Da gehören auf jeden Fall ja die Smart-Lautsprecher raus. Mich hat die Zahl überrascht diese Woche, dass 56% der Deutschen schon mal mit dem Sprachassistenten interagiert haben. Welche Rolle hat Alexa denn auf den Radio Days Europe gespielt?
Ja, wenn du jetzt mit Zahlen aus Deutschland aufweist, das war also wirklich einer der interessantesten Berichte. Es war dort Tom Webster, das ist der Vice President von Edison Research, und der hat mal erzählt, wie es in den USA ausschaut mit gerade Alexa und Google Home. Wusstet ihr, dass 16% der Amerikaner über 18 bereits einen Smart Speaker haben? Das sind 39 Millionen.
Wusste ich.
Wusstest du? Wusstest du auch, dass 65 der Befragten sagen, sie können sich ein Leben ohne Smart Speaker nicht mehr vorstellen?
Ich kann es mir vorstellen, ja. Mhm. Also, dass sie das gesagt haben, ja.
Mich überrascht aber ein bisschen, weil in Deutschland hört man ja auch immer mal wieder, ja, ich habe das jetzt, es steht aber bei mir rum und ich weiß auch nicht so genau.
Ja, weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Weil du brauchst im Moment noch ein Handbuch, um Alexa bedienen zu können. Denn wenn du mit ihr sprichst, viele Dinge versteht sie nicht, weil die Skills vielleicht auch noch zu kompliziert programmiert sind. Also ich habe mir schon echt überlegt, ob ich mir jetzt mal ein Handbuch besorge. Ich spreche viel mit Alexa in der letzten Zeit, aber sie sagt mir sehr oft, da kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen.
Ich glaube, ein Handbuch könnte sie dir bestellen.
Das könnte sie, ja. Ja, aber Alexa war so wichtig auf dem Kongress, die hat sogar den Kongress eröffnet.
Radio Days Europe is the place for ideas, insight and innovation. Plus the best networking opportunities on the planet. So strap yourselves in and enjoy the ride. The world is listening. Alexa, start Radio Days Europe 2018.
Okay, starting Radio Days Europe 2018. Please welcome your hosts Paul Robinson and Daniela Linzer.
Der Fehler, das ja. Bräuchten wir auch mal bei uns,
das
oder?
Das wäre eigentlich ganz geil. Aber ich meine, ich finde es schon spannend, also auch wenn man möglicherweise zurzeit noch ein Handbuch braucht und es sich noch nicht so richtig durchgesetzt hat, aber es ist doch irgendwie schon, es gibt doch diesem gesamten Audio-Thema so einen totalen Boost, und das kann doch auch der Radiobranche nur recht sein, oder?
Das denke ich auf alle Fälle, und deswegen sollte auch jeder versuchen, dabei zu sein. Ich habe auch gerade mit kleineren Radioanbietern gesprochen oder auch Podcaster oder so. Die sagen allerdings, ja, aber wie kann ich denn jetzt auf Alexa draufkommen? Und da fand ich ganz interessant, da gab es ein Unternehmen, die sind noch recht jung, die sitzen in Potsdam bei Berlin, Multicast Media heißen die. Und die haben jetzt so eine Skillmaker-Plattform entwickelt, also wo du praktisch mit ein paar Schritten dir ganz schnell einen eigenen Skill, also eine eigene Eröffnungs-App für Alexa oder auch Google Home eröffnen kannst. Und ich habe mal Robert Förster gefragt, wie das aussieht, wie das geht.
Skills sind ja sozusagen die Apps für die Amazon Alexas, für die Smart Speakers dieser Welt. Und wir wollen mit dieser Skillmaker-Plattform Podcastern, Schülerradios, Universitäten, Radiosendern, kleinen, größeren, die Möglichkeit geben, schnell und einfach seine eigenen Skills zu bauen. Und zwar mit allem, was man für so einen Skill braucht. Also von Invocation Name, über Stream, über seinen eigenen Podcast. Ganz schnell in 5 Schritten dieses Ding zu bauen, für wenig Geld. Damit man einfach mal was ausprobieren kann.
Das finde ich auch interessant, ja, dass da so ein bisschen die Zugangshürden zum Verbreiten von Audio, also man braucht nicht mehr einen großen UKW-Mast mit irgendwie großen Lizenzen und so. Das finde ich schon interessant.
Jetzt stelle ich doch mal noch eine typisch deutsche Frage. Was ist denn eigentlich, wurde das auf den Radio Days Europe auch diskutiert, wenn jetzt Amazon oder die anderen großen Anbieter von Alexa und Co. Quasi, wenn die den Zugang zudrehen, Also einfach nicht jeden drauflassen auf die Plattform. Ne? Da hat man wieder diese Abhängigkeitsdiskussion, die wir vielleicht seit einiger Zeit schon zwischen Verlagshäusern und Facebook führen.
Das wurde genauso diskutiert, wie du das jetzt sagst. Man stellt sich die Frage. Also die Frage steht auf alle Fälle da, werden wir da wieder abhängig? Aber Lösungen gibt es keine. Das heißt, einfach drauf und dann hoffen und gucken, dass nichts passiert. Aber die Frage steht im Raum. Ganz richtig.
Kommen wir zum zweiten Hinhörer. Es wurde nämlich nicht nur diskutiert auf den Radio Days Europe, sondern auch, man hört und schaut, programmiert. Es gab nämlich einen Hackathon. Was hast du damit genommen?
Ich war zum zweiten Mal bei dem Hackathon. Zum zweiten Mal fand er statt und ich fand es toll. Viele junge Leute, ich glaube aus 50 aus, ich weiß nicht wie vielen Ländern jedenfalls, es ging Englisch, Französisch, Deutsch, alles durcheinander. Die haben dort 2 Tage geschwitzt und gesessen, um etwas Neues zu entwickeln. Auch hier war Alexa wieder hauptsächlich im Mittelpunkt. Und am Schluss hat eine Jury dann entschieden, wer das gewinnt, und die durften das dann auf den Radio Days Europe richtig vorstellen. Zum zweiten Mal dabei war auch Hans Oberberger, und der ist von unter anderem von Antenne Bayern, aber er hat auch ein eigenes Projekt schon entwickelt. Jan Zu heißt das, eine personalisierte Radio-App. Und den habe ich mal gefragt, warum er das eigentlich so toll dort findet, was sie da machen.
Also grundsätzlich ist die Idee klasse. Du bringst Leute zusammen aus verschiedenen Bereichen, die Radio machen, allerdings zum Teil eben Techniker, zum Teil eben Radiomacher, die aus dem Inhaltsbereich kommen. Manchmal sind auch Designer mit dabei, Produzenten. Und wenn man die alle zusammensteckt aus verschiedenen Bereichen und sie einfach mal 2 Tage unter eine Dunstglocke steckt und dann sagt, jetzt überlegt mal, was könnten geile Projekte sein, wie man Radio voranbringen kann, dann kommen manchmal ganz witzige Ideen raus, und das war auch dieses Mal so.
Aber ist dir eigentlich aufgefallen, dass es gar nicht so viele Radioleute gibt, die an sowas teilnehmen?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Sender, das bedauere ich selber immer ein bisschen, da noch sehr zögerlich sind, in die eigene Entwicklung zu investieren. Das heißt, die meisten Sender sehen zwar inzwischen, dass da ganz viel Handlungsbedarf da ist, also das Thema Digitalisierung ist allgegenwärtig bei den Sendern, aber selber machen tun noch ganz wenige im Sinne von entwickeln und forschen, sondern die lauern alle so ein bisschen wie die Geier über den Startups, wo sich die eigentlichen Entwicklungen auftun, und würden dann vermutlich da zustoßen. Ich fände es schöner, wenn die Sender natürlich selber so ein bisschen mehr in die Entwicklung gehen würden. Vielleicht kommt das noch.
Übrigens, diese Forderung von Hans Oberberger, dass Radiosender stärker in die Entwicklung von technischen Programmen gehen sollten, also nicht nur inhaltlich, muss ich sagen, die würde ich auch auf die Podcast-Szene übertragen, weil ich das nämlich sehr interessant finde, das, was da so an Neuheiten stattfindet, jetzt in dieser aktuellen großen Podcast-Phase, die wird ja hauptsächlich oder nur sehr selten auch von Radiosendern geprägt. Ich weiß nicht, ob du das teilst, ging es auch darum bei den...
Ja, es ging auch dabei, Podcasts haben eine riesengroße Rolle gespielt. Der Raum, der angeboten wurde für die Podcast-Diskussion, der war absolut überfüllt. Da hat man sich also getäuscht bei dem Interesse. Und es wurde auch ganz eindeutig gesagt bei den Radiosendern, bitte, wenn ihr jetzt einfach nur die Musik rausschneidet und das dann als Podcast verkauft, das ist es nicht.
Ja.
Sondern ihr müsst da wirklich neue Erzählformen entwickeln. Und wer kann es denn nicht besser als ihr selbst? Also das war ein großer Appell und großes Interesse, und ich glaube, dass sich da einiges in der nächsten Zeit auch tun wird. Und einige Sender in Deutschland, Antenne Bayern hat ja auch gerade eine neue Podcast-Serie gestartet, die wirklich nur für Podcasts, öffentlich-rechtliche natürlich auch. Also ich glaube, hier wird sich einiges tun.
Ja, ich meine, wir haben ja hier bei Deutschlandfunk Nova echt auch super Erfahrungen gemacht, was mit Podcasting angeht, dass so wortreiche Radioformate auch super einfach so als Podcast funktionieren. Aber das kann man einfach nicht so für so ein 2-Minuten-Programm, dann kommt der nächste Song an. Du hast ja auch darüber mit James Critland gesprochen, was Podcasting, was sagt der da?
Der sagt auch gerade dadurch, also er sagt erstmal, Podcast gibt es schon so lange, es ist überraschend, dass jetzt auf einmal das Interesse so groß ist. Er schreibt es ein bisschen darauf, dass man jetzt in den USA anscheinend Wege gefunden hat, dass man eben wirklich Geld daraus holen kann. Ja? Und er sagt, in Deutschland, das Interesse wächst jetzt auch, weil viele Zeitungskonzerne etc. auch mit eigenen Podcasts starten. Und was er auch noch sagte, fand ich interessant. Die meisten haben keine Podcasts abonniert. Also man sollte bitte nicht sagen, abonnieren Sie unseren Podcast, sondern hören Sie ihn an, wenn die Radiosender auch so darüber reden. Und er glaubt aber auch, dass Podcast und Radio absolut nebeneinander existieren können und sich gegenseitig befruchten.
I think podcasting and radio do coexist really well. I think, you know, at the end of the day, great audio is great audio. Storytelling, you know, works fantastically. So I think podcasting can actually help radio in the future, and radio can, of course, continue to help podcasting too. So I think it's a good thing to work together.
So, jetzt lass uns nochmal auf den dritten Hinhörer schauen, den du uns mitgebracht hast. Und da ging es um eine Diskussion rund ums Digitalradio, DAB+. Wir bei Deutschlandfunk Nova sind natürlich ein sehr stolzes Digitalradio und gucken natürlich auch, was so unsere europäischen Nachbarn für Erfahrungen machen. Norwegen ist da schon ganz weit. Und es gab eine Diskussion über eine überraschende Kehrtwende der BBC. Was gab es da?
Richtig. Also das war sehr überraschend. Und zwar gleich bei der Eröffnung hat Bob Channon, der ist ja Director of Radio and Music von der BBC, der hat in seiner Eröffnungsrede ganz klar und deutlich gesagt, also das möchte ich jetzt hier auch sagen, wir werden in UK vorerst kein Switchover machen zu DAB, die Hörer sind einfach noch nicht so weit. Jetzt hatte man ja ursprünglich gesagt, wenn in England ungefähr 50% über DAB hören, und das soll sogar sehr bald der Fall sein, dann würde man an einen Switchover denken. Nun sagt man aber, es fahren noch so viele Autos auf den Straßen herum, die FM-Radios haben. Man möchte das also jetzt in ein paar Jahren nochmal überdenken und vor allen Dingen auch erstmal auswerten, wie es wirklich in Norwegen ausschaut. Also das war schon sehr klar und überraschend und hat einige, muss ich ganz ehrlich sagen, auch geschockt.
Lass uns noch über ein anderes Thema sprechen. Ja, wenn wir jetzt in dieser Woche mal in Deutschland gesehen haben, da hat ja unser lieber Horst Seehofer seine Führungsriege vorgestellt. Ein Heimatministerium-Bild. Nur mit Männern. Ja, wir erinnern uns von Groß und Dick und Dünn und Klein. Alles
wisst
dabei.
Wisst ihr eigentlich, wie es vorher aussah dort? Ich habe mich gefragt.
Keine Ahnung, das macht mir die Story nicht kaputt. Wahrscheinlich waren es auch nur Männer.
Ja, ich weiß es nicht.
Es gab aber zumindest die Heimatabteilung nicht. Aber das genaue Gegenteil, glaube ich, hast du auf den Radio Days erlebt, oder? Auf jeden Fall war Frauenpower ein wichtiges Stichwort da. Wie ist das zu verstehen?
Das war wirklich ein wichtiges Stichwort. Also ich war noch gar nicht richtig da, um mein Badge abzuholen. Da hat man mich schon reingerissen und hat gesagt, hier ist jetzt eine Frauensession. Inge, komm bitte auch rein. Da waren also wirklich jetzt auch wieder Frauen aus aller Herren Länder und haben sich darüber unterhalten, ob Frauen eigentlich im Radio gleichberechtigt sind. Und dann haben sie ihre Erfahrung ausgetauscht. Schweden zum Beispiel muss da sehr vorbildlich sein, dass gerade in den Führungsebenen man versucht, auch mit Frauen Gleichberechtigung herzustellen. Aber man war sich zum Beispiel einig, dass die wichtigen Moderatoren meistens männlich sind, dass Frauen immer noch um die Führungspositionen kämpfen müssen. Wir kennen das mit der Unterbezahlung von der einen, die für die BBC berichtet hat, die ja auch ein großes Thema daraus gemacht hat. Und ich muss aber sagen, gleichzeitig gab es aber Panels, wo Frauen in Führungspositionen berichtet haben. Also es war zum einen die Klage, was können wir tun, und zum anderen auch wirklich Themen in den Sessions. Eins aber noch ganz interessant für jeden, der sich beteiligen möchte. Und zwar wird eine Database aufgebaut von den Radio Days Europe mit Frauen. Und wenn jemand gerne dabei sein möchte, mit Name, Titel, Foto, dann soll er eine E-Mail schreiben an rosie@radiodayseurope.com und dann wird er aufgenommen in diese Frauen-Databases.
Was kann die?
Die Rosie, diese Database, die soll jetzt erstmal da sein, damit man mal sieht, dass die Frauen, so wie die Digital Media Women zum Beispiel, dass man also eine große Gemeinde findet aus vielen Ländern und sagt, okay, jetzt haben wir hier einen Stamm, jetzt haben wir Daten, jetzt können wir uns austauschen, jetzt können wir auch genauer planen. Also es wurde sehr viel gesprochen, was müsste sich ändern, aber man hat gesagt, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Also man möchte das einfach besser angreifen und deswegen auch diese Datenbasis aufbauen.
Eindrücke von den Radio Days Europe aus Wien gab es jetzt von Inge Seibel. Und Inge bleibt noch bei uns, denn wir spielen gleich zusammen das Köpfe-Quiz.
Darauf freue ich mich.
Skip.
Alexa, magst du ein Quiz mit mir spielen? Ja, Daniel.
Ich habe deine Frage nicht verstanden, Daniel.
Das passiert natürlich immer, wenn wir uns gegenseitig die Fragen stellen. Deswegen freuen wir uns, dass Inge heute unsere Medienfragen mitgebracht hat.
Ach Gott, oh Gott, oh Gott.
Und, ja. Und du warst ein bisschen überrascht, dass wir die wirklich nicht vorher haben wollten.
Ja, finde ich toll. Das ist so authentisch und wirklich, ich dachte, das ist immer abgesprochen.
Nein. Glaubst du?
Ja, aber was, ich bin toll, finde ich toll.
Was vermitteln wir für ein Bild, Herr
Pell? Nein, nicht ihr, die Radiowelt.
Ach so, diese böse Radiowelt.
Okay, Inge, dann sind wir gespannt, was du uns für Fragen mitgebracht hast. Herr Peller, möge der Bessere gewinnen.
Ja. Okay. Ben Hammersley, über den haben wir uns ja vorher lange unterhalten. Ja. Er hat viele Bücher geschrieben. Aber wenn er auf die Bühne kommt, dann wird
Stolzer.
Er immer...
Stolzer.
Nein, wenn er auf die Bühne kommt, wird er immer vorgestellt. Und dann gibt es ganz viele, oh, ist wirklich, wie, warum? Als was wird er vorgestellt?
Als
Daniel, du müsstest
Chefredakteur der britischen Wired, Gründungschefredakteur.
Unter anderem, aber das ist nicht. Er ist ganz berühmt dafür, dass... Wie schnell muss ich aufklären?
Kannst du uns einen Tipp geben?
Es hat was mit dem zu tun, worüber uns wir eben schon mal unterhalten haben. Audio. Mhm. Dani, ich hab's dir
nicht gesagt. Ist er die Synchronstimme von irgendwem?
Nein.
Ich hab's.
Sag's, Dani?
Ich weiß es nicht.
Er ist der Erfinder des Wortes Podcast.
Nein.
Ah, ja.
Und, oh, wenn Mann.
Und wenn er auf die Bühne kommt, dann ist oh, er ist das und so. Wisst ihr, wie das passiert ist? Er hat in einer Zeit, ich glaube bei Guardian musste er einen Artikel schreiben, da brauchte er noch irgendwelche Füllwörter. Mhm. Und dann hat er irgendwie geschrieben, ja, wie soll man das denn nennen? Audioblogging, Podcasting, Guerilla-Media.
Stimmt, wir haben ja früher mal Audioblogging gesagt. Das genau. War ja schlimm.
Genau, und ja. Das hat er erfunden.
Toll.
Wow. Okay.
Hast du es gerade den Punkt bekommen?
Nein.
Nee. Keiner hat einen Punkt bekommen. Nächste Frage.
Gut.
Hamburg, die schönste Stadt Deutschlands.
Ja. Da war sie wieder.
Bekommt am 9. April um 5 Uhr einen neuen Radiosender. Die Rockantenne. Wie hieß der Sender denn zuvor oder bis jetzt?
Hamburg 2.
Nein.
Gibt es überhaupt Hamburg 2?
Hallo Leute, den Sender gibt es schon seit 1991 in Hamburg.
Delta Radio.
Nein, der kommt aus Kiel.
Achso, ja. Na, alles, was ist, nördlich ist, von Osnabrück ist, ist doch irgendwie Hamburg.
Das ist der zweite von Radio Hamburg, oder?
Nein, das ist ja Hamburg 2.
Achso.
Ach, so simpel ist das.
Wir losen.
Muss man das wissen? Warte.
Ja, das muss man wissen.
Ehrlich?
Ja. Das ist hier, also am 9. April, 5 Uhr, neuer Sender, das wisst ihr, das ist die Rockantenne. Mhm. Und bis jetzt heißt der Sender, haltet euch fest, Alsterradio.
Ach, das Alsterradio geht über die Alster. Oh, aber da habe ich eine Frage. Ist das dann auch die gleiche Rockantenne wie in Bayern? Also oder ist das eine andere? Oder ist das so eine partnerschaftliche Ding?
Eine Partnerschaft, glaube ich. Ich weiß nur, dass die Bayern öfters hier auftauchen und so ein bisschen mitmischen. Ah. Und es gibt dann auch eine große Fete im Hardrock-Café am 9.
Na, guck mal hin.
Ja, genau. Ich berichte euch dann.
Ja, da gehen wir auch hin zur Fete, aber hören weiter Deutschlandfunk Nova. So, was ist denn die nächste Frage?
Die nächste Frage. Welche Moderatorenlegende kommt wieder nach Hause, nach Hessen und weckt bald die Hörer von HR1? Leute!
Ah, das habe ich gelesen.
Ah, okay.
Der hat doch lange Fernsehen gemacht, ne?
Ja, richtig.
Ah.
Ist er eher jünger oder älter?
Ja, der älter. Ist älter. Der ist älter.
Es ist so ein bisschen so wie das Gottschalk-Comeback in Bayern wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Es ist Thomas Koschwitz.
Ja, super.
Ich habe das nämlich irgendwo gelesen.
Koschi ist wieder on air.
Wer braucht ihn?
Super.
HR1 scheinbar.
Gut, dann wie viel Zeit haben
wir
noch?
Ein Punkt für Herrn Peller. Ja, da können wir noch eine Frage stellen.
Ja, wunderbar. Dann die vierte Frage. Wo und wann finden denn die 10. Radio Days Europe statt?
Ah.
Daniel weiß es.
Okay.
Im Jahr 2019 ist schon mal das Wann.
Das ist richtig.
Ah, das zählt nicht.
Und das Wo ist, glaube ich, ist nicht so weit. Also man muss jetzt nicht quer durch Europa. Ich glaube, so ein bisschen von der Landkarte, ein bisschen in die Richtung Schweiz.
Mhm, sehr gut.
Und zwar dort nach Lausanne.
Na super. Jetzt steht es 1:1 unentschieden.
Ah,
Hast du noch eine Stichfrage?
Ich habe noch eine Stichfrage.
Ah.
Okay. Und zwar... John Oliver, den kennt ihr ja aus Last Week Tonight, ne? Der hat ja ein Kinderbuch veröffentlicht. Und wie heißt denn sein Hauptdarsteller? Wisst ihr, dass Mike Pence ein Kinderbuch veröffentlicht hat, das die ganze Familie geschrieben hat?
Ja,
das
weiß ich. Das lebt
ein Tag im Leben des Vizepräsidenten aus Sicht des...
Donald.
Was ist das? Sagt mir wenigstens, was ist es? Das Tier ist was?
Ein Hund.
Oh Mann, Leute, das
Katze.
Ist der... Nein!
Und Katze Maus.
noch einmal raten.
Ist Fuchs.
Marlon Brando ist ein Hase. Und das Kinderbuch hat Mike Pence mit seiner Familie veröffentlicht nach dem Motto, der soll doch mal schauen, wie ein Tag im Leben des Vizepräsidenten aussieht. Und John Oliver hat sich so geärgert, weil der ja so konservativ ist. Der hat jetzt ein eigenes Kinderbuch.
Ja.
Ne, das heißt A Day in the Life of Marlon Brando. Und der hat jetzt hat sich in einen männlichen Hasen verliebt. Und dieses Buch ist bei Amazon der Bestseller Nummer 1 geworden.
Nein.
In Kinderbüchern.
Wo wir schon beim Hasen sind, können wir jetzt auch das Osterwochenende einläuten.
Richtig.
Ich muss zumindest sagen, Herr Perl und ich haben auch irgendwie sehr viel von dir gelernt.
Ja.
Danke für die Quizfragen, dass du uns heute Abend besucht hast.
Es hat riesen Spaß gemacht.
Uns
ich danke
erst.
Euch.
Ach, Herr Pähler.
Ja.
Das war doch jetzt hier mal wieder geballte Radiogeschäfte. Schön, dass wir uns mal wieder mit der Radiobranche beschäftigt haben.
Und ich finde es auch schön, dass es so linear war. Jedenfalls noch in diesem Moment. Es ist gleich auch schon wieder on demand und nicht mehr so linear. Aber so ist das hier.
Ihr könnt es natürlich auch rund um die als Podcast hören. Wir freuen uns, wenn ihr uns über
iTunes, auch abonnieren, aber ihr solltet es vor allen Dingen hören.
Spotify oder ganz einfach über Deutschlandfunk Nova im Podcatcher eures Vertrauens hört.
Ah.
Und weißt du, was ich mal noch dazu sagen muss, Herr Peller?
Nein, sag's gerne.
Die nächste lineare Ausgabe gibt es dann wieder am kommenden Donnerstag um 20 Uhr. Ich bin dabei.
Ich auch.
Ja. Das ist toll. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.